Seit anderthalb Jahrzehnten prägt eine tiefe Neugier den beruflichen Werdegang unseres nächsten Gastes. Diese Neugier führte sie von detaillierten Reportagen über die Langlebigkeit von Nokia-Handys bis hin zu Langzeitrecherchen über den Kulturwandel in großen Industrieunternehmen. Ihr journalistisches Auge und Ohr waren nicht nur auf die digitale Transformation der deutschen Industrie gerichtet, sondern auch auf die zutiefst menschlichen Emotionen, die unsere Arbeitswelt trotz aller Automatisierung prägen. Ihre Interviews mit einflussreichen Führungspersönlichkeiten wie Sheryl Sandberg oder Claudia Nemat zeugen von einem tiefgreifenden Verständnis für die Dynamiken an der Spitze der Wirtschaftswelt. Nach einem beeindruckenden Werdegang, der sie von der Süddeutschen Zeitung, wo sie die digitale Wirtschaftswelt erforsche, über eine bedeutende Rolle als Wirtschaftskorrespondentin in Nordrhein-Westfalen führte, hat sie sich in den letzten Jahren einem neuen Wirkungskreis zugewandt. Als Leiterin des Ressorts Management und Karriere bringt sie ihre Expertise und Neugier in die Gestaltung von Inhalten ein, die Führungskräfte und Entscheidungsträger inspirieren. Zudem teilt sie ihre Erkenntnisse als Co-Host des Podcasts Chefgespräch, indem sie mit ManagerInnen, ÖkonomInnen, FamilienunternehmerInnen und GründerInnen deren Erfolgsgeheimnisse ergründet. In mehr als 400 Folgen haben wir uns in den letzten 7 Jahren mit über 500 Menschen darüber unterhalten, was sich für sie beim Thema Arbeit geändert hat und was sich weiter ändern muss. Wir sind uns ganz sicher, dass es gerade jetzt wichtig ist, denn die Idee von New Work wurde während einer echten Krise entwickelt. Welche Geschichten über New Work müssen gehört werden? Wie wird sich Arbeit in Zukunft weiterentwickeln? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Darüber hinaus beschäftigt uns von Anfang an die Frage, ob und wie alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On the Way to New Work. Heute mit Varinia Berner.
Hallo, schön, dass wir hier zusammensitzen.
Hi, ich habe dir gerade schon gesagt, ich habe mich schwer damit getan, irgendwas rauszukürzen. Ich hoffe, das war alles korrekt und richtig.
Ja, ich fühlte mich sehr geschmeichelt. Ich schwebe jetzt so kurz unter der Decke.
Ich habe nur rausgelassen deine Studienorte. Du hast nämlich auch in Paris studiert unter anderem.
Korrekt, ja. 2 Jahre.
Ja, und dein Hintergrund lässt es eben auch zu, dass du nicht nur die Erfahrung gemacht hast, du hast auch wirklich die Themen studiert, die dafür wichtig sind.
Ja, jein. Das ist ja mal so die Frage, was ist eigentlich so das beste Studium für Wirtschaftsjournalismus? Mhm. Nun will es die Geschichte so, dass ich ganz lange gar nicht wusste, dass ich Wirtschaftsjournalismus machen würde oder machen wollte. Eigentlich bis zum Volontariat damals bei der Süddeutschen. Wir erinnern uns vielleicht dunkel, da ist so eine Investmentbank in den USA zusammengebrochen, Lehman Brothers. Und kurz danach wurde beschlossen bei der Süddeutschen, dass alle Volos eine Pflichtstation in der Wirtschaftsredaktion machen müssen. Und ich war die Erste, die dahin musste. Und genau so habe ich es empfunden. Ich habe gedacht, oh Gott, das sind bestimmt alles fiese Kapitalisten. Dann habe ich auch überhaupt keine Ahnung davon. Und dann habe ich aber festgestellt, nicht nur, dass die Kollegen sehr, sehr nett waren, sondern dass tatsächlich das Wirtschaftsgeschehen strukturell und vielleicht auch die Volkswirtschaft mit Sicherheit mehr als die Betriebswirtschaftslehre relativ nah an meinem Geschichtsstudium ist. Und wenn man sich für Prozesse, soziale Phänomene, Strukturen interessiert, dann ist man tatsächlich mit einem Geschichtsstudium ganz gut aufgehoben, auch im Wirtschaftsjournalismus.
Und damit haben wir jetzt eine gute Aufwärmphase für die Frage, die jeder bei uns bekommt. Wie bist du denn die geworden, die du heute bist?
Schwierige Frage. Und obwohl ich lange drüber nachgedacht habe in der Vorbereitung, weiß ich immer noch nicht so hundertprozentig, was ich sagen kann. Aber vor dem Studium war da ja mal eine Jugend und Kindheit, die ich sehr, sehr schön, sehr behütet, sehr liebevoll an der Ostseeküste verbracht habe. In der Nähe von Rostock. Oder ich könnte sogar noch genauer werden. Die Leute kennen ja spätestens seit 2006, meine ich, Heiligendamm.
Ja.
Damals hat Putin noch Sarkozy mit Wodka abgefüllt von der Pressekonferenz. Das waren noch einfachere Methoden.
Ja.
Oder harmlosere Methoden. Genau, und ich bin 5 Kilometer von Heiligendamm aufgewachsen. Das heißt, so zum, wenn es Hitze frei gab, konnte man an den Strand radeln. Das war sehr, sehr schön. Und was mir meine Eltern mitgegeben haben, würde ich sagen, hat auch zum Studium in Paris geführt und auch zu einem Austauschjahr als Schülerin in Kanada, war so eine Neugier auf die Welt. Mhm. Also wir sind unheimlich viel gereist, auch zu DDR-Zeiten schon, haben wir die Möglichkeiten, die es gab, genutzt, waren in Ungarn, waren in der damaligen Tschechoslowakei. Und ich erinnere mich, dass ich dann da auch mit Kindern aus den Niederlanden und Ländern sonst wo zusammengespielt habe, deren Sprache ich nicht konnte und wir uns ganz super verstanden haben. Mhm. Und meine Eltern haben mir eben wirklich mitgegeben, dass es Spaß macht, Neues zu entdecken, dass es eine Bereicherung ist. Und genau, das hat definitiv so eine Neugier in mir geweckt. Genau.
Ich sag mal so, Geschichte, ich habe Geschichte-Leistungskurs gehabt. Ich dachte, Mensch, das könnte ganz interessant sein. Und dann ging es los, viele Dokumente lesen. Und ich dachte, Mensch, das muss doch aufregender sein. Und ich sehe mich heute noch, kennst du noch diese alten Ausrolltafeln in der Schule, die runterkamen? Und dann stand ich mit Post-it-Notes bei meinem Geschichtslehrer Herrn Zinnemann, weiß ich noch wie heute, und er sagte so, Christoph, jetzt sind Sie dran mit Ihrem Referat. Und ich klebte dann Post-its für die verschiedenen Stationen drauf. Und das war die große Innovation, das fand er super, war dann ganz toll. Und dann habe ich, ich weiß nicht mehr, was es war, präsentiert, aber ich hatte irgendwie so das Gefühl, das ist mir zu trocken. Also das hat nicht dazu gefruchtet, dass ich das studieren wollen würde. Das heißt aber, bei dir war es dann die Neugier, die dich dann gezogen hat? Oder wie ging die Station weiter?
Ich glaube, von daher, das ist eigentlich ganz interessant, dass du sofort an deinen Geschichtslehrer denkst. Also ich hatte einen tollen Geschichtslehrer, der uns auch sehr, ich würde jetzt sagen mal, damals schuluntypisch unterrichtet hat. Also wir hatten immer so sachbezogene Referate, also nicht so irgendwie so chronologisch, sondern wir haben dann die griechische mit der römischen Antike verglichen beispielsweise. Das fand ich unheimlich spannend, also das hat mein Interesse geweckt und ich hatte eine ganz, ganz tolle Deutschlehrerin, weshalb ich im Zweitfach Literaturwissenschaften angefangen habe und dann habe ich aber festgestellt, dass das im Studium dann doch nicht so schön war wie in der Schule und habe nochmal das Fach gewechselt und habe Psychologie im Nebenfach. Ja. Angefangen. Also ich glaube, das ist tatsächlich, und da hatte ich sicherlich auch Glück, Eltern zu haben, die gesagt haben, du machst das schon. Also ich wusste auch sehr, sehr früh, dass ich Journalistin werden will. Also ganz klassisch, Schülerzeitung, irgendwie mit 15, Lokalzeitung, alles, was dazugehört.
Was waren da deine Fachartikel, die Spezialisierung?
Also ich weiß tatsächlich, dass ich einen meiner ersten Artikel in der Schülerzeitung über den schlechten Fahrradweg in unserer Stadt geschrieben habe.
Das ist aber immer wieder ein gutes Thema. Solltest du in Hamburg auch nochmal aufgreifen. Also wir haben Fahrradwege aus der Hölle, falls jemand aus Hamburg zuhört, der ein bisschen hart ist. Es ist wirklich schlimm. Es wird gerade dran gearbeitet, aber ich glaube, das ist ein Dauerthema.
Ja, so viel hat sich offenbar nicht getan.
Aber hat sich denn was getan, nachdem du geschrieben hast?
Nee, das ist dann doch irgendwie, also ich habe dann tatsächlich, das ist ja häufig so, ne, dass man irgendwie auch gerade so im Jugendlichen leicht so denkt, so Journalismus, ich will die Welt verbessern. Mhm. Und dann stellt man auch mitunter schon bei der Schülerzeitung fest, nee, so wahnsinnig viele Leute bekommen das gar nicht mit, was ich da geschrieben und gefordert habe. Genau, also an den Fahrradwegen hat sich leider nichts geändert.
Wie ging es dann weiter?
Ja, ich habe dann auch irgendwie nebenbei auf Zeile für die Lokalzeitung gearbeitet. Ich habe dann eben schon gesagt, das ist eigentlich immer so der klassische Ausbildungsweg beim Journalismus, dass man erstmal sagt, studiere irgendwas und arbeite nebenbei. Studiere bloß nicht Publizistik oder Kommunikationswissenschaft, dann bist du viel zu verkopft, sondern versuch dir irgendwie von einem Sachthema was drauf zu schaufeln und arbeite, schreibe. Und dann habe ich klassisch viele unbezahlte Praktika gemacht. Mhm. Das war ja damals in den Nullerjahren auch noch so. genau, da waren die demografischen Verhältnisse noch so, dass
Standard, ganz klar, ja. Genau. Also ich weiß genau, was du meinst.
Und dann habe ich nach meinem Studium mich deutschlandweit tatsächlich beworben. Bei Lokalzeitungen, bei großen Zeitungen, bei Journalistenschulen. Das war dann tatsächlich erstmal ein ziemlicher Schock, weil das Schöne ist ja, wenn man, einerseits das Schöne, wenn man schon irgendwie mit 15 Jahren weiß, da will ich hin. Das, glaube ich, gibt einem so eine Zielstrebigkeit und so einen Biss, diesen Weg auch zu verfolgen. Den, Klammer auf, es heute vermutlich sogar noch mehr im Journalismus braucht als damals. Mhm. Klammer zu. Aber wenn du dann plötzlich dich überall bewirbst und lauter Absagen kassierst und dir nie mal Gedanken gemacht hast über einen Plan B, dann ist das auch schon ziemlich beängstigend.
Wie viele Absagen kamen?
War schon so 10, 15, 20. Ja. Und die Sächsische Zeitung, die hat mich dann eigentlich, da bekam ich bei einem Praktikum in Berlin den Anruf nach einem Bewerbungsgespräch, ja, sie könnten mir zwar kein Volontariat geben, aber ich könnte eine freie Mitarbeit in der Lokalredaktion in Görlitz bekommen. Und meine erste Reaktion war, wo genau ist eigentlich Görlitz außer in Sachsen? Offenbar im Einzugsgebiet der Sächsischen Zeitung. Das war dann aber tatsächlich auch eine sehr, sehr prägende und sehr tolle Station. Vielleicht zur geografischen Orientierung, die östlichste Stadt Deutschlands, also direkt an der Grenze zu Polen. Eine wunderschöne Stadt, also viel Gründerzeit, auch ganz viel Barockarchitektur. aber halt auch eine Stadt, die zu DDR-Zeiten 90.000 Einwohner hatte und jetzt meine ich noch, also damals glaube ich so 60.000, also ein Drittel der Einwohner verloren hat. Und wer ist natürlich gegangen? Vor allen Dingen die mobilen, gut ausgebildeten. Und ich erinnere mich, dass ich da am Anfang, also ich bin dann dort hingegangen und habe wirklich klassischen Lokaljournalismus gemacht, den ich auch, weil er sehr unmittelbar ist und weil du halt irgendwie wirklich diesen Weißraum füllen kannst und nicht irgendwie eine Agenturmeldung dann auch reinnehmen kannst. Und wirklich auch mit denen, du begegnest halt den Leuten, über die du schreibst, halt dann auch immer wieder in der Stadt. Du musst dich für das rechtfertigen, was du da geschrieben hast. Und ich erinnere mich, dass ich am Anfang dann auch so Straßenumfragen machen musste. Und dann fragst du ja immer, okay, Name, Alter, Beruf, das schreibt man ja so klassischerweise über diese Umfragen darüber. Und haben ganz viele Leute gesagt, ja, ich bin Hartz IV. Und ich fand das als Selbstzuschreibung, also ich kam also zu so einer Orientierung, ich kam halt irgendwie gerade aus meinem Studium, 2 Jahre Paris, danach hatte ich noch ein Erasmus-Semester in Spanien dran gehängt. Also ich war so voll in diesem, die Welt steht uns offen und alles supi-trupi. Und ich fand diese Selbstzuschreibung, dass sich jemand gar nicht mit dem definiert, was er vielleicht mal gelernt hat oder was er auch gerne macht, sondern einfach mit diesem Stempel, ich bin arbeitslos, dann sogar ja so identifiziert, sich selbst so nennt, war ja auch ein ziemlicher Schock. Also bei aller Schönheit der Stadt, das schwingt da oder schwang da, ich glaube, jetzt ist sicherlich nicht viel anders mehr, obwohl ich lange nicht mehr da war. Ich habe noch einen sehr, sehr guten Freund dort, der natürlich vor allen Dingen, was heißt natürlich, der vor allem verzweifelt an dem Aufschwung der AfD dort. Ne? Also es, auch das kurz zur Erinnerung, ist der Wahlkreis vom sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmann, den er halt zuletzt verloren hat, eben an AfD-Kandidaten das Bundestagsmandat. Und ja, ich glaube, das eine hängt natürlich mit dem anderen zusammen.
Ja, klar, du beschreibst jetzt natürlich etwas, was dann halt eben sehr, sehr, sehr lange bei den Leuten bleibt, hängen bleibt, wenn man sich damit identifiziert und dann irgendwann sagt, okay, wo finde ich jetzt eine Lösung, dann ist das ganz häufig ein Weg. Ne?
Genau.
Gestern gibt einen amerikanischen Journalisten, Johnny Harris, der macht sehr viele YouTube-Videos, der war früher bei Vox, also bei diesem Online-Medium. Recherchiert immer ganz gut, ein gutes Team, unabhängig. Wenn er mal Fehler raushaut, dann beschreibt er auch immer wie, wo, was, wird viel kommentiert. Und er hat ein Video gemacht zu diesem Thema Deep State, also wo das herkommt, was das ist. Ne? Und zugegebenermaßen, ich habe es auch immer nur in den Äußerungen dann von Trump gehört, aufgenommen, aber mich nie damit auseinandergesetzt. Und er hat das mal auseinanderklamüsert. Und das war schon spannend, weil, Bogen zum Lokaljournalismus, hat natürlich viel mit Georgetown in Washington zu tun, D.C., also der Ecke der Nachbarschaft auch. Und die Leute, die sich dann kennen und wer kennt wen und untereinander und auch Macht. Und das wäre jetzt mal meine Frage zu den Fähigkeiten vielleicht auch von Lokaljournalisten, die jetzt nicht einfach nur eine weiße Seite füllen, sondern vielleicht eben auch besser die Verbindung erkennen, besser wissen, wer hat wo welchen Einfluss. Also spielt es heute noch eine Rolle, wenn du größere Recherchen machst, umfangreicher, auch ein Netzwerk an lokalen Spezialisten dann zu haben und weiß, darüber komme ich ran. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, wenn ihr an so eine Langzeitrecherche heute zum Beispiel geht, wo du ein bisschen tiefer bohrst oder vielleicht ist ja auch gar nicht mehr die Zeit dafür, ich weiß es nicht.
Also wir bei der Wirtschaftswoche haben glücklicherweise noch die Zeit. Wir arbeiten auch wenig jetzt so mit Kooperationspartnern zusammen, Klammer auf. Vielleicht auch, weil wir den Vorteil haben, dass wir nicht diese politische Ad-hoc-Berichterstattung machen. Also wenn jetzt eine Tageszeitung keine Ahnung, in Kleinstadt XY, wo irgendwie was passiert ist, keine Ahnung, irgendwie Überfall oder sonst was, also wo du der Katastrophe, Naturkatastrophe im Ahrtal oder so, ja, wo du halt auch irgendwie so direkt an Leute ran musst und halt auch sehr schnell sein musst. Da weiß ich, dass die Kollegen auch häufig dann sich so ein bisschen Rat von Lokaljournalisten holen, die da einfach besser vernetzt sind. Wir machen das tatsächlich nicht, weil unsere Themen, aber gerade in dem Ressort, was ich verantworte, Management-Themen, halt auch selten so dringend und akut sind. Da ist es dann halt eher, dass wir unsere eigenen Experten aufgebaut haben und dann vielleicht mal, wenn es eine sehr spezielle Fragestellung ist, auch jemanden anrufen, kannst du mir jemanden empfehlen, der zu dem speziellen Thema besonders forscht.
Wie kann man sich das vorstellen? Also ist jetzt ein Sprung zwar nach vorne, aber zur inhaltlichen Arbeit, das interessiert mich schon sehr, weil da hatte ich eben auch in der Vorbereitung gelesen, gerade so diese Langzeitrecherchen. Ich hatte dir ja vorhin gesagt, ich habe mal aus eurem Ressort mal Dominik kennengelernt, der mit Fragen gestellt hat und sehr gezielt und sehr nüchtern und sagt, wie ist das und nachfragen. Und das fand ich schon echt interessant, weil ich dachte so, so habe ich da noch gar nicht drüber nachgedacht. Wenn du mal so einen Einblick gibst in, was ist eine Langzeitrecherche, wann geht ihr da rein, wie entwickelt ihr die Themen, warum wählt ihr gewisse Themen aus, weil das ist ja wirklich dein Ressort und auch die Themen, an denen du arbeitest, also haben bei uns mit dem New Work-Thema eigentlich immer was zu tun. Also man kann fast jedes Mal, wenn von euch was rauskommt, das nehmen und sagen, Mensch, spannend. Also ist tatsächlich eine der wenigen Zeitungen, die bei uns noch physisch rumliegen, muss man
sehr
sagen.
Sehr schön. Sonst hätte ich den Abo-Schein nicht
gekriegt. Safe auf jeden Fall. Genau, da gibt man da ein bisschen Einblick.
Ich würde vielleicht zwei Geschichten nennen, die so für die beiden Pole des Zugangs sprechen. Also manchmal ist es so, dass wir tatsächlich sehr, sehr, sehr konkrete Hinweise bekommen. Uns Leute erzählen, das kann durchaus auch im Bekanntenkreis sein, uns Leute was erzählen und dann sitzen wir im Ressort zusammen und kauen da so ein bisschen drauf rum. Da hatten wir beispielsweise, einmal kam ein Kollege in diese Ressortrunde und erzählte, dass eine bekannte Freundin von ihm, die habe erzählt, dass es einen sexuellen Übergriff gab in der Firma, in der sie gearbeitet hat. Und, oder sie selbst auch davon betroffen war. Also konkret, ein Kollege von ihr, als sie irgendwie abends was trinken war, sie angetatscht und sich danach halt auch nicht wirklich entschuldigt. Und sie hat halt irgendwie selber gemerkt, wie schwer ihr das fällt. Und daraus hat dann der Kollege so diesen Gedanken weitergesponnen. Ja, wir haben eigentlich total viel über MeToo gesprochen. Es gab eine total große theoretische Debatte. Aber für die einzelne Frau, die angefasst wird, in einem kleinen Unternehmen, was jetzt auch keine Compliance-Abteilung oder sowas hat, stellt sich ganz konkret die Frage, ich fühle mich scheiße, muss aber ins Büro, wie gehe ich damit um? Wen weihe ich ein? Wo suche ich mir Rat? Wie konfrontativ kann ich vorgehen? Und da haben wir tatsächlich dann eben eine Geschichte draus gemacht, dass wir schon ihren Fall geschildert haben. Sie wollte dann auch nur verständlicherweise anonym sprechen, aber sie hat uns quasi ein bisschen Einblick in ihr Seelenleben gegeben. Und das haben wir dann eben kombiniert so mit Expertenrat, wie Mann oder besser gesagt Frau sich da idealerweise verhalten kann und was eben Unternehmen auch tun können, damit Frauen nicht diesem Druck ausgesetzt sind. So, das ist so diese eine Schiene, dass uns selber was auffällt, was wir dann zum Thema machen. Und die andere Ebene ist, dass wir eher so ein bisschen, ja, ich sag mir jetzt mal so, in der Theorie uns was überlegen, auch abgeleitet natürlich irgendwie so aus Beobachtungen. Wir hatten eine Geschichte, das hat tatsächlich dann relativ lange gedauert. Uns war aufgefallen, dass die Leute vergleichsweise offen inzwischen so in Netzwerken wie LinkedIn mit dem Thema Depressionen umgehen. Und haben dann darüber durchaus auch kontrovers diskutiert, liegt das jetzt daran, dass wirklich ein Tabu fällt? Oder liegt es eher daran, dass das Leute sind, die das so ein bisschen, ich sag's mal zugespitzt, zu Selbstmarketingzwecken nutzen, um sich, weil es irgendwie in den Zeitgeist passt, sich verletzlich zu zeigen? Und da hat dann tatsächlich ein Kollege einfach länger versucht, also natürlich irgendwie so über die LinkedIn-Beiträge dann mal so, wer will da wirklich offen drüber sprechen, und hat dann einfach ja zwei Leute gesucht, die tatsächlich auch von ihrem Umgang mit der Krankheit berichtet haben. Mhm. Genau, und da würde ich sagen, das braucht dann schon so 2 Monate oder so.
Okay.
Also bis das, also das ist natürlich jetzt nicht so, dass der Kollege die 2 Monate nichts anderes gemacht hat. Aber genau, um da so die Türen zu öffnen, weil es eben dann auch so ein bisschen sensiblere Themen sind.
Und hier kommt die Werbung. Gleich geht's weiter mit On the Way to New Work. Bleibt dran, unser Werbepartner diese Woche ist niemand Geringeres als Sage. Für Sage durfte ich auch schon mal auf der Bühne stehen. Ein spannendes Unternehmen, solltet ihr euch eh mal anschauen. Aber hier geht's um eine wirklich spannende Studie, die Sage rausgebracht hat, nämlich die HR-Trends, also quasi die Zukunft des Personalwesens, der Personalarbeit, also alles, was man für HR in Zukunft wissen sollte. Und hier geht es um tiefgehende Einblicke in die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen eben im HR. Beispielsweise aus der Studie hier mal ein kleiner Fact, den ich sehr spannend fand. 78% der HR-Führungskräfte glauben, dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz bei den HR-Aufgaben in Zukunft viel Zeit einsparen könnte. Oder 79% sind überzeugt davon, dass HR-Prozesse in ihrem Unternehmen stärker automatisiert werden können, um die Effizienz zu steigern. Ich finde es deswegen spannend, weil ich auch schon Anfang des Jahres gesagt habe, das wird das Jahr der Automatisierung und KI ist dazu wichtig. Und wenn ihr da weiter einsteigen wollt in das Thema, dann solltet ihr euch unbedingt die Studie runterladen. Das Ganze findet ihr kostenlos auf Sage, geschrieben S-A-G-E, also www.sage.de/HR, S-A-G-E. Geschrieben. Und was muss man noch wissen? Sage hat sich zur Aufgabe gemacht, KMUs bei der Bewältigung ihrer HR-spezifischen Herausforderungen durch innovative Softwarelösungen zu unterstützen. Das heißt, diese Lösungen helfen euch dabei, Geschäftsprozesse zu vereinfachen, zu automatisieren, was eben eine viel effizientere und effektive Personalverwaltung ermöglicht. Damit habt ihr dann mehr Zeit für die wirklich wichtigen Themen, anstatt einfach nur Prozesse zu managen. Also, schaut euch das Ganze an. Hier geht es aber erstmal um HR-Trends. Die Studie auf www.sage.de/HR. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Rest der Folge von On the Way to New Work.
Also gerade bei dem Thema Burnout, Depression, also was ich bis vor kurzem gar nicht am Schirm hatte, als das eine Freundin erzählte, dass du in Deutschland, also gehört schon, aber nie präsent, dass du nicht mal verbeamtet wirst, wenn du mal in Therapie warst.
Mhm.
Also heißt ja, dass das schon ein Tabuthema verankert ist.
Ja.
Und dann auch mit Versicherungen und was es alles gibt. Also das ist schon spannend, je nachdem, wie wir uns verhalten, was natürlich dann mit diesem sicheren, safen, psychologischen, sicherheitsbedingten Umfeld dann überhaupt passiert. Ein Gedanke, den ich aber gerade noch hatte, weil ich es gerade in der Hand hatte, ich habe es irgendwo dabei, das neue Buch von Carl Newport, Slow Productivity, wo er dann sagt, The Art of, ich glaube, Performance Without Burnout oder sowas. Und da beschreibt er eben auch einen Journalisten von der New York Times, der in der Corona-Zeit dann sehr lange Phasen immer spazieren war, also auch schon ein älterer Journalist, der schreibt und beschrieb diesen Prozess. Und was du beschreibst, Langzeitrecherche, das klingt ja gefühlt wie ein Luxus in einer Zeit, wo eigentlich eben täglich Meldungen reinkommen, von jeder Seite was kommt. Selbst wenn du dir ein Thema ausgesucht hast, dann an diesem Thema dran zu bleiben, ist ja gar nicht so leicht, stelle ich mir vor.
Ich glaube tatsächlich, also das, das handhabt, glaube ich, auch jedes Unternehmen anders, aber bei uns ist es früher immer die Zeit der Jahresgespräche, ist, glaube ich, auch eigentlich viel zu oldschool, dass man einmal im Jahr ein Gespräch macht. Und ich kann nicht beruhigen, wir reden auch ab und an sonst im Jahr mal drüber, was gut läuft und was schlecht läuft. Aber tatsächlich war jetzt eben gerade die Phase so wirklich mal so ein bisschen grundsätzlicher, wo wollen wir hin, Recap. Und da habe ich eigentlich mit fast allen Kolleginnen in meinem Team über die Schwierigkeit dieser Gleichzeitigkeit und dieses zyklischen Arbeitens gesprochen, weil das tatsächlich, und ich glaube auch wirklich, dass es somit das Schwierigste ist. Wir machen halt so zur Orientierung einerseits eben ein wöchentliches Magazin, wo unsere Leser zu Recht verlangen, dass das die entsprechende Tiefe hat und wo die Autoren dann tatsächlich auch mal richtig sich abkapseln und abtauchen müssen, wo es lange dauert, wie ich gerade geschildert habe, bis man die richtigen Protagonisten für eine Geschichte hat. Und wir haben aber auch gleichzeitig ein Online-Angebot, wo wir nicht einfach nur Nachrichten rauf hauen, sondern versuchen, so aus der Aktualität auch einen magazinigen Ansatz abzuleiten. Mhm. Also wir würden jetzt beispielsweise, es gab jetzt gestern gerade den Fall von dem Boeing-Whistleblower, der sich offenbar das Leben genommen hat. Und da machen wir dann eben nicht nur in Anführungszeichen die Nachricht zu, sondern versuchen eben, wie ist denn das tatsächlich mit dem psychologischen Schutz von Whistleblowern? Es gibt ja inzwischen diese Whistleblower-Richtlinie und alle Unternehmen müssen da so eine Hotline einrichten und so. Aber wer steht denn wirklich bei? Und gibt es irgendwie, wie in Belgien übrigens, oder wäre das Denkmal, einen staatlichen Fonds auch einzurichten, um zu sagen, wir sichern auch den wirtschaftlichen Schaden ab von Leuten, die halt ihre Karriere aufs Spiel setzen? Und das wiederum ist eine Geschichte, das ist zwar schon eine Ableitung, aber eine, die können wir auch nicht erst 3 Tage später auf unsere Website bringen. Das heißt, da müssen dann die Kollegen auch eben diese Flexibilität haben, okay, ich gehe jetzt mal aus meiner Heftrecherche raus, ich verschiebe vielleicht auch einen Termin, beziehungsweise ich plane mir meine Woche auch nicht pickepacke voll, weil ich ja auch immer so ein bisschen reinspringen muss, und mache jetzt eben eine schnelle Analyse innerhalb eines Tages, halben bis dreiviertel Tages.
Aber eben auch Analyse, ne? Weil man von euch natürlich erwartet, was heißt das im Kontext, was ist da passiert und nicht einfach nur die Meldung an sich. Mhm. Jetzt hast du einen wirklich sehr breiten Blick in dieser Wirtschaftswelt, Arbeitswelt. Und es gibt häufig die Stimmen im Moment, die sagen, es passiert so viel an ganz vielen Stellen. Die einen Firmen sagen, alle sollen wieder ins Büro kommen. Du hast da über SAP, glaube ich, auch viel berichtet. Die anderen sagen, wir wollen aber eine 4-Tage-Woche. Also ein Gefühl nach der Corona-Zeit, und wir sprechen auch mit vielen Menschen, ist, dass, oder auch die Einschätzung, dieser Umbruch mittendrin ist und viele unterschätzen, wie lang ein solcher Prozess braucht. Jetzt hast du den Blick auf Geschichte aus dem einen und auf die Aktualität. Hilf uns nochmal, wie lange brauchen wir jetzt noch, bis das hier mal durch ist?
Wenn ich das wüsste, wäre ich nicht Journalistin, sondern Unternehmensberaterin. Nein, aber ich glaube einfach, dass es super schwierig zu sagen ist.
Oder beschreib aber erstmal, was ich, also ich glaube, du weißt, was also ich meine. Ne?
Absolut.
Diese Phase, wie nimmst du sie vielleicht wahr? Vielleicht nimmst du es ja ganz anders wahr.
Also mich überrascht manchmal auch noch die Emotionalität mit, bleiben wir jetzt mal beim Thema Homeoffice, danach können wir auch gerne über die 4-Tage-Woche sprechen, aber wir merken auch an unserer Website beispielsweise, an den Zugriffsraten auf Artikeln rund ums Homeoffice, für uns Experten in Anführungsstrichen, ist das jetzt irgendwie, was willst du denn da jetzt noch Neues zu erzählen? Also es gibt irgendwie genug Studien und Analysen. Wir haben wirklich alle, wir haben Fallbeispiele beschrieben. Also gefühlt haben wir seit Beginn von Corona vor 4 Jahren jetzt wirklich jeden Aspekt irgendwie gecovert. Und wir merken aber, dass es nach wie vor ein enormes Interesse da draußen an diesem Thema gibt. Und ich habe vor kurzem einen Kommentar geschrieben, als die Deutsche Bank ihre Mitarbeiter wieder zurück ins Büro geholt haben. Und die Überschrift war tatsächlich Angestellte, stellt euch nicht so an. Und ich habe darin argumentiert, dass ich versuche jetzt gerade diese Argumentation nochmal nachzudenken. Also das eine Argument war so ein bisschen, das ist eine Betriebsvereinbarung, an die euch euer Arbeitgeber erinnert habt. Und ihr seid gut bezahlt, ne? Wurde ja auch vielfach in der Debatte immer wieder angeführt. Das ist ja eine totale privilegierte Situation, im Homeoffice arbeiten zu können. Und ich habe dann sogar noch den Bogen geschlagen zu so einem impliziten Gesellschaftsvertrag, weil ich tatsächlich glaube, dass bestimmte Aufgaben, junge Kollegen einzuarbeiten, ein Teamspirit zu entwickeln, gemeinsam über strategische Ziele nachzudenken, dass das Prozesse sind. Dazu gibt es ja auch Untersuchungen, die in der echten Begegnung besser laufen. Und habe so diesen Bogen geschlagen, die deutsche Wirtschaft hat es gerade schwierig und viele der großen Konzerne, VW und SAP haben ja genau die gleiche Debatte, tun sich schwer, eine Antwort auf die neuen Angreifer zu finden. Das heißt, sie müssten jetzt, auch um unsere Volkswirtschaft zu stärken, durchaus sich ein bisschen anstrengen.
Wer ist für dich der neue Angreifer?
Die Fintechs jetzt beispielsweise bei der Deutschen Bank. Ja. Genau. Also ich würde sagen, die Deutsche Bank und damit auch jeder Angestellte dieses Unternehmens hat eine gewisse Verantwortung, sein Unternehmen so fit zu machen, dass sie eine Antwort auf die Fintechs haben. Ob das dann überhaupt aufgeht, andere Frage. Und ich war aber enorm, also es kamen super viele Leserbriefe, dass ich ja irgendwie den Knall nicht gehört habe. Und vor allen Dingen, es waren durchaus auch Leute dabei, die klug argumentiert haben und die gesagt haben, ja, da haben sie vielleicht einen Ton ein bisschen überzogen oder ich sehe das und so. Und wo ich dann auch gedacht habe, super, dazu ist ja auch ein Kommentar da, dass wir uns ein bisschen aneinander reiben. Aber ich war baff von der Emotionalität. Und ich habe dann, und jetzt mal steile These, können wir dann gerne diskutieren.
Oh ja, ich habe richtig Lust, gerade inhaltlich reinzugehen, ja? Hau raus.
Also einer hat mir dann irgendwie akribisch aufgelistet, wie viel er im Homeoffice macht. Wann er anfängt, wann er aufhört. Und ich habe dann irgendwann gedacht, ja, aber ist jetzt wirklich mein Kommentar das Problem? Oder ist nicht eher das Problem, dass du ein Problem mit deinem Job hast, dass du unglücklich in deiner Arbeit bist und dass es eigentlich vergleichsweise egal ist, ob du die im Homeoffice oder im Büro erledigst. Und genau, das war halt irgendwie so mein Eindruck, dass viele auch insgesamt, weil, und das ist ja auch gut, dass sich Prioritäten in unserem Leben geändert haben. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass viele da auch so ein bisschen den emotionale Bindung zu ihrem Job verloren haben oder vielleicht zu ihrem Arbeitgeber, sagen wir mal so. Und das ist halt einfach unheimlich schwer.
Also ich hab das auch kommentiert und wurde auch hart emotional angegangen, weil ich komme ja dann aus der Ecke, bei dieser These, wenn ihr die 4-Tage-Woche wolltet, dann arbeitet schneller, das ist also mein Ansatz. Und bei dem Thema Homeoffice habe ich verschiedene Perspektiven drauf. Also mir ist eine Sache gleich zu Anfang der Corona-Zeit aufgefallen, da können wir auch gerne drüber diskutieren, dass ja häufig wie bei einer Trennung, ein Paar trennt sich und es werden Standpunkte diskutiert. Der eine steht auf der einen Seite und auf der anderen. Und die einfachste Übung ist ja zu sagen, ja, ich kann ja meinen Standpunkt haben, aber der andere muss den halt nicht annehmen. Also die Grenze, die ich ziehe, die kann ich selber ziehen. Eine gute Unterhaltung mit meiner Freundin neulich, die das nochmal, als wir es mit den Kindern hatten und besprochen haben, das Schöne ist, ich ziehe eine Grenze, der andere muss nichts dafür tun. Super. Und was mir nur aufgefallen ist, diese Standpunkte, die diskutiert werden, sehr emotional, wurden in der Corona-Zeit genauso emotional diskutiert. Zwar auch mal auf der einen Seite gejubelt, wie viel wir zu Hause schaffen, aber dann wurde ganz typisch deutsch umgejault, dass wir unsere Kollegen vermissen, den persönlichen Kontakt und so weiter. Und wir haben, ich weiß nicht, ob du den Ansatz kennst, den wir benutzen, ich hatte das mal mit Dominik geteilt, wir teilen Kommunikation, wenn wir sagen, es geht um Zusammenarbeit in zwei Welten auf. Wir sagen asynchron, also alles, was ich zeitversetzt machen kann, und synchron. Und auf dieser Achse verteilen wir die Tools. Ganz häufig digitale Tools, aber auf der Synchron-Achse steht natürlich auch ein persönliches Gespräch. Wir hatten gerade eingangs darüber gesprochen, wie wichtig es ist, einen Podcast vor Ort zu machen. Und damit auch das Büro. Und damit war ich mal in der Corona-Zeit bei einem Vortrag und habe erklärt, und wenn ihr das als Tool seht, dann nehmt ihr diese Emotionalität raus. Weil wenn es die Situation erfordert, dass dieses Tool genutzt wird, dann muss das möglich sein, das zu tun. Ich hatte mal einen Podcast mit einem Flottillenadmiral der Bundeswehr, der sagte, du, wie soll ich denn die Leute im Homeoffice auf Übungen schicken? Ist relativ schwierig. Das will keiner. Ja. Aber ich sage, nee, wirklich nicht. Und diese Tool-Diskussion löst von diesem Standpunkt. Und ich merke das immer wieder, dass trotzdem das zu einem emotionalen Verhandlungsargument genommen wird, so wie Kinder bei einer Trennung zum Beispiel auch für Emotionalität benutzt werden, obwohl sie das nicht sind. Dafür sind sie ja nicht da. Also auf keinen Fall.
Ja, also da stimme ich ja 150% zu. Das ist so ein bisschen das, was ich jetzt gerade, das Problem ist nicht Homeoffice, sondern das Problem liegt irgendwo anders und Homeoffice ist irgendwie nur dieses Symptom. Und tatsächlich habe ich wir haben die Diskussion ja auch hier in der Redaktion durchaus geführt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, weil auch irgendwie, es muss ein guter Deal für beide Seiten sein. Von daher finde ich es auch wichtig, dass, und eine gute Folge aus der Corona-Pandemie, dass die Unternehmen sich eben auch stärker auf die Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter einstellen müssen. Mhm. Und es ist völlig okay, wenn jemand halt irgendwie mal tagsüber die Kinder irgendwie abholen muss oder auch oder zum Arzt oder die Waschmaschine, whatever. Und die Arbeit für sich so gestaltet, wie er sie braucht, sie braucht, Arbeitnehmerseite. Mhm. Und ich hatte aber dennoch manchmal das Gefühl, dass ja, sich manche Kollegen, die dann partout nicht wieder reinkommen wollten, nicht mal an einem Tag in der Woche, da habe ich mich dann ganz banal gefragt, was ist denn so schlimm, ins Büro zu kommen?
Genau, also das meine ich eben, ne? Also wenn dann, und ich habe früher immer auf der Bühne gesagt, ich so, ihr werdet euch nicht bei Lidl bewerben oder bei Aldi und Homeoffice einfordern. Das musste ich dann revidieren nach der Corona-Pandemie, die waren ganz vorne mit dabei. Aber ich glaube, der Spruch war klar. Und heute ist es für mich so, als Führungsperson trage ich die Verantwortung zu definieren, wie wollen wir zusammenarbeiten. Das tun die meisten Führungskräfte nicht, by the way. Also das wird nicht sauber definiert. Und die meisten Führungskräfte, steile These, sind nicht in der Lage, die digitalen Tools zum vollen Potenzial zu nutzen und müssten ehrlich gesagt einen Smartphone-Führerschein machen, um das überhaupt richtig benutzen zu können.
Und ich glaube, würde ich auch zustimmen. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob sie es selber nicht beherrschen. Vermutlich ist das die Grundlage schon. Aber vor allen Dingen schaffen sie es schon gar nicht, das ihrer Belegschaft zu vermitteln.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch der Grund dafür, dass diese enormen Proteste vor allen Dingen jetzt bei der Deutschen Bank, VW und SAP.
Irre, dass es Proteste gab, das finde ich echt krass.
Aufgekommen sind, weil das Riesenunternehmen sind, wo dann irgendwie gesagt, okay, damit wir jetzt alle irgendwie hier unter einen Hut bekommen, machen wir eine Betriebsvereinbarung für alle. Und die Aufgabe ist es ja gerade von Führungskräften, individuell zu führen und zu schauen, wer braucht denn was, wer mag was. Und wem muss ich dann eben auch die Hilfe, bleiben wir mal beim Smartphone-Führerschein, die Hilfe anbieten, okay, du hast jetzt Probleme hier irgendwie mit deinem Teams-Kanal oder du hast Probleme mit irgendeinem Planungstool, dann setze ich mich jetzt auch wirklich mal hin und erkläre dir das.
Und also dafür gibt
oder
es, genau. Und es könnte, man könnte sie auch umdrehen und als eine der größten Herausforderungen, positiv gesehen, die man mitgestalten kann für die Zukunft der Arbeit als Führungskraft heute, zu sagen, wir gestalten das, weil es eben noch nicht fertig ist. Und wir machen diesen Riesenfehler, dass wir glauben, nur weil wir es ein paar Jahre mal vor der Kamera versucht haben, das ist es jetzt. Da sage ich, das kann es nicht sein. Also ich glaube, Studien zeigen, nur 5% der Unternehmen, die kollaborative Tools im Einsatz haben, benutzen die überhaupt, obwohl du darüber die Transparenz schaffen würdest oder über die Flexibilität. Und jetzt mit KI zum Beispiel sind es nicht mehr als 6-7%, die das überhaupt trainiert haben bei den Leuten, das zu benutzen. Und dann höre ich immer wieder, Beispiel, wenn wir intern diskutieren, nee, also Artikel mit KI schreiben, nee, also das funktioniert nicht. Also das liest man immer noch raus, das geht nicht. Haben wir gerade hier im Vorfeld diskutiert. Ne? Also wie viel KI steckt dir jetzt in der Anmoderation, wie viel war mit dabei, dass du natürlich mit KI zusammenarbeitest, klar. So, aber das ist eine typisch menschliche Reaktion und das würde helfen, das zu versachlichen und auseinanderzuziehen. Und das macht er. Das ist ja die Aufgabe. Was haben die Langzeitrecherchen über die Proteste bewirkt? Was konntest du bewirken jetzt?
Bislang nur eine gefüllte Inbox mit vielen empörten Leserbriefen.
Oh Gott.
Das Interessante war tatsächlich, dass der Dominik, den du gerade erwähnt, wir haben tatsächlich ein Pro und Contra dazu gemacht.
Ja, okay.
Weil wir nämlich auch an der Redaktionskonferenz festgestellt haben, okay, wir sind uns ja selber gar nicht einig. Ist das nur gut oder schlecht, was die Deutsche Bank da macht? Und Dominik hat die Arbeitnehmerseite verteidigt und hat gesagt, die Deutsche Bank, also ein bisschen auch mit der Argumentation, die wir gerade hatten, die Deutsche Bank gibt da einfach irgendwie so eine Lösung über alle und sagt, verweist dann auch noch auf die nicht ausgelastete Büroimmobilie. Nicht sehr geschickt. Und Dominik hat einen Anruf vom Pressesprecher der Deutschen Bank bekommen, ich nicht.
Also ja, guck an.
würde ich sagen, dass man jetzt so in den Chefetagen der Deutschen Bank vielleicht, wenn sie das gelesen haben, haben wir ja gesagt, die sollen sich mal nicht so anstellen, diese Arbeitnehmer. Okay. Obwohl das natürlich eine sehr zugespitzte Sicht und Argumentation.
Na klar, aber auf der anderen Seite brauchst du die auch, um dich an gewissen Dingen zu reiben, um etwas zu erarbeiten. Ne? Weil, das wäre jetzt meine nächste Frage, zoomen wir mal ein Stück raus und gucken uns das Ausland an, was da passiert, in welcher Geschwindigkeit die unterwegs sind. Du sagtest ja eben auch Fintech und Co. Jetzt haben wir mal Blick USA, Blick Asien. Immer schon viele Podcast-Gäste, die auch gesagt haben, ich glaube, es war der Mann von Verena Pauster, Philipp, der sagte, die Chinesen kochen heißer und 24 Stunden am Tag, Zitat ungefähr, die in den USA überschlagen sich gerade momentan Ereignisse, politisch, aber auch was Tech betrifft und damit auch die Arbeitswelt, weil die einfach deutlich schneller und ungefilterter und ohne Netz reagieren. Was sind deine Learnings daraus? Was ist dein Blick darauf? Und was kann man übertragen, sehen? Was passiert da?
Ich glaube, bleiben wir mal bei China. Was einerseits total schwierig ist, von außen zu beurteilen. Da ist uns, glaube ich, so USA lieber. Näher. Aber was ich befürchte, ist, dass halt, ich sag's mal so, unser Bild von China überhaupt nichts mehr mit der Realität zu tun hat. Und dass wir Deutschen ziemlich lange gebraucht haben, um das zu realisieren. Ich würde sogar sagen, dass es immer noch Leute gibt, die der Meinung sind, das ist halt so eine verlängerte Werkbank. Und bleiben wir mal beim Thema KI. Und dass sie halt einfach technologisch inzwischen so viel weiter sind, dass sie uns platt machen können, technologisch. Das ist, glaube ich, immer noch nicht so richtig verinnerlicht. Und ich glaube, dass die Schwierigkeit, die wir haben, uns einzugestehen, dass wir halt nicht mehr State of the Art sind. Also wir sind ja groß geworden in diesem Selbstverständnis, so wir sind Exportweltmeister und wir sind das Land der Ingenieure. Und de facto sind wir halt das Land der kaputten Brücken und der streikenden oder 120 Minuten verspäteten Bahn. Digitalisierung eine Katastrophe. Und jetzt anzuerkennen, irgendwie jetzt machen die Leute, auf die wir immer so, das ist die verlängerte Werkbank und die kopieren nur unsere tolle Ideen, die hängen uns jetzt plötzlich ab. Das zu verinnerlichen, ist ja schon, erfordert ja schon ein hohes Maß an Selbstreflexion, wozu wir, glaube ich, nicht so richtig in der Lage sind als Gesellschaft. Und dann sogar daraus abzuleiten, was machen wir denn jetzt? Das ist ja dann die nächste Frage, wenn wir beim Thema KI bleiben. Ich glaube, den gesellschaftlichen Umgang, den China mit der Technologie hat, den wollen wir halt hier in Europa jetzt auch nicht unbedingt haben.
Nee.
Und da ein gesundes Mittelmaß zu finden, ist, glaube ich, unheimlich schwierig.
Werbung. Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden. So oder so ähnlich könnte eine Mail bei dir im Postfach heißen, aber hinter der Webseite, hinter dem Formular steckt kein Tool, sondern ein Phishing-Angriff. Betrüger kommen so an die sensiblen Daten deiner Company und unser Partner SoSafe hilft dir dabei, um das menschliche Sicherheitsrisiko bei Cyberattacken zu minimieren. In den letzten 3 Jahren hat nämlich jedes zweite Unternehmen einen erfolgreichen Cyberangriff erlebt und Firmen investieren zwar Zeit und Ressourcen in Firewall und Technik, aber 85% aller Datenschutzvorfälle sind tatsächlich auf den Faktor Mensch zurückzuführen. Und SoSafe hilft durch verhaltenswissenschaftlich fundierten E-Learning, Gamification, intelligenten Angriffssimulationen, Risikoanalysen und Auswertungen dabei, eine Human Firewall in deinem Unternehmen aufzubauen. Wenn ihr es testen wollt, auf sosafe.de/omr könnt ihr euch kostenlos für eine eigene, individualisierte Phishing-Simulation anmelden. Also einfach mal testen, wie eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30%. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de/omr. Werbung Ende.
Hast du Geschichte studiert? Was sind denn Punkte, wo du sagst, da braucht es so einen Tritt in den Hintern, wie zum Beispiel Corona. Man darf jetzt nicht vergessen, innerhalb von Wochen waren plötzlich alle in der Lage, Videokonferenzen zu machen, was vorher jahrelang nicht möglich war. Cloud, wie oft stand ich in irgendwelchen Vorstandsetagen und musste erklären, wie Fragmentierung von Daten funktioniert und was der Unterschied zwischen Datenschutz und Datensicherheit ist. Und heute fragen mich Geschäftsführer, wie denn die Suchmaschine ChatGPT und so weiter. Und da sage ich, auch schon schwierig im Aufsatz der Frage. Was für Punkte sind denn möglich, ohne dass man jetzt irgendwie immer sagt, es muss einen großen Knall oder es muss dies oder diese populistischen Meinungen, die sagen, ja, jetzt müssen wir mal so richtig dagegen, weil so funktioniert es ja nicht. Also Veränderung kriegst du ja auch nur rein, wie du gerade gesagt hast, durch Mitnehmen im Alltag und so weiter. Was gibt es für Beispiele, wo du sagst, guck mal, doch, es hat aber hier auch funktioniert. Wir haben schon Sachen gesehen, es gibt Beispiele.
Puh, da muss ich jetzt echt eine ganze Weile überlegen, um da...
Das ist schon mal kein gutes Zeichen.
Ja, das stimmt, um da möglichst anschaulich und griffig zu werden. Ja, und irgendwie habe ich das Gefühl oder die Befürchtung, dass es halt doch eben Zeit braucht. Mhm. Also entweder ist es der große Big Bang wie bei Corona, es muss dann plötzlich, der Druck ist da. Oder wir sind halt menschliche Wesen und das braucht einfach enorm viel Zeit und gutes Zureden und Vertrauensaufbau. Also wenn ich jetzt so an dieses Thema... Letztlich ist es ja eine Frage der Unternehmenskultur. Ne? Also bleiben wir jetzt mal irgendwie beim Umgang mit dem Homeoffice oder über so ein anderes sehr heißes Thema, wobei das, glaube ich, noch nicht so richtig in der Debatte ist, ja beispielsweise die Zeiterfassung, die halt kommen muss, laut Urteil vom Bundesverfassungsgericht. Und andererseits gibt es halt enorm viele Branchen, deren Geschäftsmodell auf Selbstausbeutung basiert. Und auch da ist es ja so, um da einen guten Umgang miteinander zu finden, das ist Teil der Unternehmenskultur. Und die zu verändern, ist halt einfach ein verdammt dickes Brett. Und ich glaube, das geht halt nicht so mit einem Fingerschnipp.
Ich habe im November 22 intern Post rausgehauen bei uns, als Elon Musk die ersten Leute bei Twitter entlassen hat. Ich hatte Videos gesehen von Leuten, ich kannte auch ein paar Leute bei Twitter und dachte, okay, wow, that's crazy. Und ich grenze jetzt mal ganz klar, ich bin jetzt bewusst mal schwarz-weiß. Das ist ja eine Methode, die er anwendet, ein Stilmittel, sollte man wissen, wie man für ihn arbeitet. Ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, nur sein Buch gelesen oder das Buch über ihn gelesen, andersrum, das Buch über ihn. Und ich hatte dazu geschrieben, ich so, hier, das ist jetzt ein Beispiel, ich hatte es bezeichnet als Anti-New Work irgendwas, das ist das Gegenteil, aber, habe ich gesagt, New Work ist nicht No Work, vermutlich wird es funktionieren, was er macht, ich wusste damals nicht, wie viele Leute er raushaut, ich habe gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass Twitter irgendwann offline ist, deswegen habe ich gesagt, da müssen wir jetzt hingucken, weil wie er sich verhält, ist falsch, aber er wird damit ein Beispiel setzen, dem einige Chefs, ohne dass sie das vielleicht laut sagen, vermutlich folgen werden und sagen, ach guck mal, die Gigi sind immer noch online. Und am Ende waren es von, ich glaube, fast 8000 Leuten nachher nur noch 1500, 1600. Also eine absurd hohe Zahl. Danach kam eine große Entlassungswelle im Valley. Also wirklich abrasiert, auch ganz hohe Positionen. Und die Unternehmen sind extrem erfolgreich daraus gegangen. Und gefühlt, und wie gesagt, nochmal, ich bin absolut gegen die Art, die Methode, gegen so, wie man da vorgeht, weil ich sage, du kannst durch Reskilling, durch Upskilling, du kannst viel mehr mit Leuten erreichen. Aber es zeigt deutlich, wie robust einige Organisationen sind und man dann überlegen sollte, was ist jetzt welche Aufgabe? Also weil beide Extreme, ne? Also ich rede jetzt von, das ist das eine Extrem und die andere Seite wäre, es braucht super lang, wie machen wir es und so weiter. Es sind zwei extreme Wege, aber ich bin immer ein großer Fan davon, hinzuschauen, was passiert und dann ehrlich zu gucken, was heißt das? Und mein Gefühl war, es wurde nicht wirklich richtig hingeguckt zu sagen, die gehen voll auf Produktivität, die nutzen KI, die nutzen auch ihre Leute aus, ganz klar, ist keine Frage. Das ist nicht richtig, aber es scheint an einigen Stellen zu funktionieren. Und das kann sehr gefährlich sein. Wenn man
würde
sagt,
sieht man jetzt an X?
So, ja, genau, ja, klar, ja, genau. Das wäre jetzt so, deswegen, ich habe jetzt bewusst schwarz-weiß aber, gemalt, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Also, ja, lass uns da mal weiter bohren. Also ich habe das Gefühl, du hast einfach einen viel besseren Überblick, genau. Also,
was und ich glaube halt, also da ist ja auch was dran, dass das klingt dann immer so neoliberal und menschenverachtend, aber während Corona haben diese Softwarebuden und Silicon Valley-Unternehmen Speck angesetzt.
Ja,
das stimmt. Also die haben enorm viel aufgebaut Und plötzlich, als es halt nicht mehr wirtschaftlich so super lief, haben wir festgestellt, oh, ist ein bisschen zu teuer, unser Headcount. Und was ich aber gerade, wenn wir jetzt mal bei den Unternehmen bleiben, was ich schon auch interessant fand, war fast so eine Entzauberung dieser Firmen, die zuvor, auch zu Unrecht würde ich sagen, immer so als Musterbeispiel für New York galten. Und das wurde dann immer reduziert auf, die haben dann Obstkorb. Und
9 verschiedene Sorten Wasser.
9 verschiedene Sorten Wasser. Und noch irgendwie ein Fitnessstudio auf dem Campus. Und es wurde, manche haben das schon bemerkt, aber ich glaube nicht in der breiten Diskussion wurde zu wenig darauf geachtet, dass ja Google und Meta da jetzt nicht einen Obstkorb und ein Fitnessstudio auf dem Campus hingestellt haben, weil sie so tolle Menschenfreunde sind, sondern damit du da möglichst lange bleibst, den Campus gar nicht verlässt und schön fleißig arbeitest. Und in dieser Entlassungswelle, die sie ja, obwohl es letztlich ja auch Kommunikationsfirmen sind, auch wirklich saumäßig schlecht kommuniziert haben. Teilweise haben die Mitarbeiter ja aus den Medien davon erfahren. Gut, kann man natürlich auch sagen, haben die amerikanischen Journalisten vielleicht gute Arbeit geleistet, aber sollte, glaube ich, nicht.
Elon Musk hat es auf Twitter geteilt. Oder Ex.
Nicht so der Standardweg sein. Schlecht vorbereitete Zoom-Calls dann den Kündigungen ausgesprochen wurde. Und dann sind, glaube ich, wirklich ganz viele Leute da so aus ihren Wölkchen gefallen und haben gesagt, ach so, ja, dann ist jetzt vielleicht so der kostenlose Obstkorb auch gar nicht mehr so wichtig, wenn man so mit mir umgeht. Und ich glaube, man sieht halt dann irgendwie in so einer harten Phase auch, was an diesem Claim von Arbeitgeber-Image dann dran ist. Und ich glaube halt bei den Firmen dann, wenn es hart auf hart kommt, eben doch nicht.
Deswegen ja auch, ich glaube, der Begriff war nachher Great Betrayal, der sich dann durchgesetzt hat. Trotzdem waren ja die Amerikaner diejenigen, die auch in der Geschichte immer schon wieder durchaus mit Arbeitsinnovation um die Ecke kamen. Also die Story mit der 5-Tage-Woche, 8 Stunden. Henry Ford kam ja nicht selber auf die Idee, sondern über diesen New Yorker Schuhproduzenten. Eisenmann? Nee. Also New Yorker Schuhproduzent, ich habe eine gute Arte-Doku drüber gesehen, 10.000 Leute und der hat das wohl umgesetzt und Ford guckte auf die Zahlen, die kannten sich und sagte, Mensch, also das läuft besser, also hat die Zeit reduziert und diese Unmittelbarkeit, die dort im Arbeitsmarkt herrscht, sorgt ja durchaus auch dafür, dass die sehr schnell adaptieren und sich anpassen müssen. Was kommt denn an guten Sachen gerade rüber? Wo merken wir denn gerade, oh, das könnte klappen, vielleicht? Impulse von außen, die wir dann doch mitnehmen sollten und sagen sollten, okay, vielleicht schauen wir da mal besser hin.
Ich frage mich tatsächlich, ob wir uns so viel kulturell da abschauen können oder ob es dann nicht tatsächlich die Tools sind. Weil ich immer irgendwie so das Gefühl habe, dass, das heißt jetzt auch das Arbeitsrecht und auch irgendwie so ein Umgang miteinander ist ja in den USA doch schon ziemlich anders. So dieses klassische deutsche Modell so von Mitbestimmung auch in so einem Konsensmodell, was glaube ich auch sehr gut ist, was wir haben. Von daher glaube ich, sind es tatsächlich eher so die technischen Tools. Und ich meine, dass ihr das ja auch so macht. Warum nicht beispielsweise statt 25 Leute zu einem Meeting einzuladen, wo dann 2 Leute präsentieren und 23 zuhören, warum nicht ein kurzes Video drehen, was jeder abrufen kann, wenn er Zeit und Lust dazu hat oder Muße dazu hat. Und tatsächlich, ja, ich glaube, so Kollaborationstools, die ja auch einfach, weil die Amerikaner softwareseitig halt flotter unterwegs sind, das sind, glaube ich, so Sachen, die uns eher helfen im Arbeitsalltag.
Und kann ja dann durchaus auch das sein, wenn wir in ein paar Jahren darauf zurückschauen und sagen, ohne das wäre es schwierig geworden. Also finde ich spannend. Ich hatte da jüngste Diskussion, als ein Kunde, die anfing mit, ja, und dann führen wir Copilot ein und dann läuft das bei den Meetings mit. Da habe ich gesagt, ja, super, total gut. Wollen wir denn nicht vorher so 30-40% der Meetings einfach abschaffen, bevor die auch noch mit aufgezeichnet werden und zusammengefasst werden? Guckte mir großen Augen an, also der Blick war gefühlt so, hä, warum? Und dann so, ach, okay, dann haben wir schon mal weniger, macht Sinn. Und dann meinte ich noch so, ja, und das Zweite ist, das Mitschneiden von Meetings und dann mit KI ist ein sehr amerikanisches Tool. Dann sagt er, wie meinst du das? Ich so, naja, in einigen Kulturen ist es extrem unhöflich, das mit aufzuzeichnen. Also wenn du andere Länder mit dabei hast, ein Riesenthema. Und es ist dadurch, dass Large Language Models, je mehr Daten reingehen, auch Schwierigkeiten bekommen, total ineffektiv, eine Stunde aufzuzeichnen, anstatt 5 Minuten am Ende einmal zu sagen, wir fassen zusammen und das zeichnen wir auf. Mhm. Ich so, und das sind Verhaltensweisen. Ach so. So, dann kam so die Punkte, wo ich sage, ja, und da muss man halt aufpassen, dass eben die Sachen, die aus den USA da einfach so drüber gestülpt werden, jetzt nicht immer einfach blind genommen werden und fertig. Ne?
Deswegen, das ist ein ganz interessanter Punkt. Es hilft natürlich auch nicht jetzt einfach diese neuen Kommunikationstools über etwas zu stülpen, was schon vorher strukturelle Defizite oder kulturelle Defizite hatte.
Ich habe heute Morgen ein kurzes Video aufgenommen und hier unten, ich hatte es dir gesagt, eingangs euren traurigen Roboter in der Eingangshalle gesehen. Der steht, also muss man für die, die es nicht gesehen haben, ich baue es ins Video ein, der steht so ein bisschen mit hängendem Kopf etwas sad an der Wand und ist sehr traurig. Vermutlich aufgrund des Videos von heute Morgen, weil da hatte ich ein Video gemacht zu Figure AI. Das ist ein Unternehmen, die Roboter produzieren und die eine sehr spektakuläre Partnerschaft mit OpenAI haben. Das heißt, die kombinieren Roboter Operating Systems mit multimodalen Large Language Models. So, in Übersetzung heißt das, dieser Roboter guckt sich 10 YouTube-Videos an, lernt dadurch, wie kocht man Kaffee und überträgt das danach auf alle anderen Roboter von Figure One. Als ich das gesehen habe, war ich, also es passiert mir momentan dauernd, ich gucke mir das dann an, recherchiere ein bisschen, also soweit es denn geht, mache einen kurzen Kommentar dazu, habe vor 7 Jahren schon mal Sachen über Roboter, AI und so weiter gemacht. Und stelle gerade fest, das waren jetzt nur 7 Jahre dazwischen. Die nächsten 5 bis 10 Jahre werden vermutlich ziemlich wild. Das war so mein Gefühl. Selbst für jemanden, der sagt, ich liebe Technologie, ich liebe den Blick nach vorne. Und ich dachte so, boah, that's a lot going on right now. Was ist deine Hypothese für die nächsten 5 bis 10 Jahre im Sinne von, kommt jetzt mal wieder eine Ernüchterung? Was kommt ja häufig nach dieser Euphorie, dass man sagt, jetzt kommt jetzt mal ein bisschen die große AI-Enttäuschung, jetzt geht's ja ein bisschen runter. Oder sagst du, boah, auch ich habe das selten so erlebt, dass das so Schlag auf Schlag geht. Das ist anders.
Also es ist ja tatsächlich auch viel so von dem iPhone-Moment die Rede, die eben ChatGPT dann war. Ich glaube tatsächlich, dass jetzt ist so ein iPhone-Moment, also so wie das iPhone unsere Gewohnheiten grundlegend verändert hat und auch ganz neue Geschäftsmodelle ermöglicht hat. So ist es jetzt auch mit künstlicher Intelligenz. Und ich glaube, die große Gefahr ist eigentlich, dass alles, was es dann so ein bisschen an Rückschlägen oder Ernüchterungen gibt, vielleicht den Leuten, die sowieso dran zweifeln und sich damit nicht auseinandersetzen wollen, halt so ein bisschen Auftrieb gibt, so, ja, haben wir ja gesagt, geht ja doch nicht. Klammer auf, geht vielleicht wieder weg. Klammer zu. Ja. Internet ja auch nicht passiert. Setzt sich nicht durch. Also von daher, ja, einfach Appell, glaube ich, an jeden Einzelnen, sich damit auseinanderzusetzen. Sich auch spielerisch damit auseinanderzusetzen. Damit es halt auch wirklich Spaß macht. Und nicht so als, boah, jetzt muss ich irgendwie auch noch hier irgendwie ChatGPT mir runterladen und da irgendwas machen. Es wird ja häufig auch versucht, so mein Eindruck, so im mittleren Management von Führungskräften, das so als Joberleichterung zu verkaufen. Guck mal, sieht das nicht als Gefahr, der Algorithmus nimmt dir deinen Job weg, sondern überleg dir, wo es dir auch den Arbeitsalltag erleichtern kann. Und das ist natürlich erstmal schon ein guter Ansatz, weil es so positiv daran geht, aber es ist auch so ein Stück weit unehrlich, weil das ja auch dann in der letzten Konsequenz bedeutet, dass ich mir als Mensch auch überlegen kann, muss, was kann ich besser als der Algorithmus und was will ich auch machen? Und ich glaube, dass nicht wenige Menschen das, was ja ein Algorithmus schon ziemlich gut kann, nämlich mit Routinen umgehen und Sachen abzuarbeiten, dass viele Leute das auch ganz gerne machen. Und ich glaube, das, was uns ja auch irgendwie so umtreibt, immer ein Neues ausprobieren und ja auch ein Stück weit Arbeit oder unseren Job als Identifikationsmerkmal zu verstehen, Ich glaube, das ist auch schon eine sehr privilegierte Sicht aufs Arbeitsleben. Und ich glaube, es gibt einfach einen Haufen Leute, auch gerade in der Verwaltung, da wo ja eben Technologie radikal jetzt schon übernommen hat, übernehmen wird, wo Leute eigentlich ganz zufrieden sind, dass sie jeden Morgen da hingehen oder auch vom Homeoffice aus in Rechner hochfahren und einfach Dinge abarbeiten, repetitiv. Mhm. Und dass diese Neugier und auch das Besinnen auf eigene Stärken, auch so ein eigenes, eine eigene Profilanalyse gar nicht jedem unbedingt liegt.
Gehe ich mit. Ich würde draufsetzen, These, wir Menschen arbeiten schlichtweg viel zu gerne. Und Arbeit kommt ja nun in fast jeder Sprache aus dem Wortstamm, der für abmühen, mühsam, mühsal besteht. Wir mögen das viel zu gerne, uns mit Problemchen zu befassen. Und das ist eine ganz wunderbare Beschäftigung, als dass wir das aufgeben würden. Ich glaube, das ist schwierig. Das heißt, ich beobachte gerade, wie viele Leute diesen Anfangsmoment haben und sagen, wow, das ist Magie. Und dann muss es aber in die Anwendung gehen. Und dann brauchst du so diese letzten 5-1%, wo du sagst, okay, jetzt gib mir mal wirklich den Prozess, den es echt schneller macht. Und
im Umgang mit
KI zum Beispiel, genau. Also jetzt mal ganz was ganz Simples. Mich nervt es unfassbar an, also tippen auf dem Telefon ist sowieso schon ineffektiv, aber ich war dabei, als Leute gesagt haben, um Gottes Willen, den BlackBerry kannst du doch nicht ersetzen, wo soll ich denn drauf tippen? Auf einem iPhone, müde drüber gelächelt haben, heute alle ein iPhone in der Tasche haben. Natürlich keine Cloud wollen, aber das iCloud-Backup läuft dann trotzdem bei Apple, klar, keine Frage. Und jetzt dann an ihrem Telefon sitzen, vor den Kindern, zu Hause, super ineffektiv, weil schnell ist es halt nicht. So, jetzt gibt's Speech-to-Text, nur Siri kriegt das halt nicht hin, Alexa auch nicht. Aber Whisper von OpenAI läuft fehlerfrei. Ich spreche ja nur wirklich viel Denglisch. Fehlerfrei. Kriegt sogar meine denglischen Kombinationen hin. So. Jetzt haben wir uns eine Tastatur gebaut, wo du drauf drückst, läuft über unseren eigenen API-Key, also AVV-sicher, alles so weiter und so weiter. Fehlerfrei. Ich rede das runter und es ist fehlerfrei da, eine fertige E-Mail. Trotzdem hast du dann Leute, die sagen, ja, ich tippe das dann nochmal lieber. So, verstehe ich. Aber, also, der Draft, hast du gesehen, das waren 10 Sekunden. So, also, da kommt diese Beschäftigung da wieder. Wo du sagst, so. Und bis diese Impulse wirklich drin sind, das halte ich für tief menschliches Verhalten, dass man dann sagt, nö, das möchte ich jetzt gerade dann doch lieber einfach schreiben. Und ich rede jetzt von lästigen E-Mails oder von lästiger Kommunikation.
Ja. Hast du mal gefragt, warum? Also warum tippen die das dann lieber?
Ja, was natürlich, ich frage schon viel nach dem, warum, so ist natürlich warum ist ja natürlich immer so eine Frage, die so ein bisschen, warum hast du dein Zimmer nicht aufgeräumt? Kann ich auf der Bühne nicht immer bringen. Ja, häufig ist so, ja, ich habe da keine Zeit für. Dann sage ich, okay, verstehe ich, ich will dir ja gerade Stunden sparen. Ich habe das Gefühl, es ist eine Mischung aus Überforderung, also immer noch mit Technologie. Mhm. Und es klingt total arrogant, wenn ich sowas dann sage. Michael weist mich immer wieder darauf hin, sagt, Christoph, das ist völlig arrogant. Ich sage, so meine ich das gar nicht. Ich habe so einen Impuls zu sagen, komm, das geht irgendwie einfacher. Und versuch's dann zu erklären. Und ich verstehe das, das ist wirklich auch viel. Es ist viel. Also wenn ich meinem Vater was erkläre und ich sage, musst du einfach so, dann sagt er, sorry, habe ich jetzt nichts von verstanden. Mhm. Dann mache ich es falsch, der es erklärt. Mhm. Das ist eine. Und ich glaube, ich habe so einen Spruch, der ist jetzt nicht cool für Journalisten, aber der geht so, Lesen macht Angst, Ausprobieren macht Lust. Er kennst du gerne challengen. ich habe das Gefühl, diese Überforderung deswswegen hatte ich gefragt über diese Frequenz an Neuerungen, die da draußen ist, die sorgt für eine Angst und diese Angst blockiert. Das nehme ich, wahr.
Ja, würde ich mitgehen, ja.
So, und das ist eine Aufgabe, finde ich, von Führungskräften, das zu lösen.
Absolut.
Wäre jetzt so mein Take.
Absolut. Ich würde, da sind wir dann auch wieder beim Thema, das war vorhin schon mal so ein Gedanke, den ich hatte, als es darum geht, dass Führung darum ging, dass Führungskräfte individuell führen sollten. Ich glaube, das Problem in vielen Unternehmen ist, dass ihnen dafür die Zeit und die Lust fehlt, weil wir haben es ja immer noch häufig, dass der beste Fachexperte Chef wird und nicht der empathischste Kollege, Kollegin. Also in der Medienwelt und in Redaktionen ist es definitiv und noch immer so. wenn du toll schreiben kannst, bist du Ressortleiter, Chefredakteur, manchmal auch Chefredakteurin. Mhm. Kommt ein bisschen seltener vor. Und dann muss man ja auch ehrlicherweise sagen, sind wir schon in einer Branche unterwegs, deren Geschäftsmodell unter Druck geraten ist. Und dann fehlt es oftmals, selbst bei den Leuten, die Lust darauf haben, sich mit Menschen zu beschäftigen, fehlt es halt irgendwie an Zeit, weil sie nebenbei, also neben ihrer Führungsaufgabe, noch 5, 6 Sachthemen haben und beispielsweise im Journalismus auch immer noch schreiben. Mhm. Und ich glaube, das macht es natürlich schwer, auch die Kollegen, die vielleicht wie dein Vater ticken, so ein bisschen an die Hand zu nehmen und zu sagen, lass uns doch da jetzt mal gemeinsam draufschauen und ich erkläre es dir auch so, dass du es verstehst.
Er lässt sich mittlerweile drauf ein, muss ich sagen. Ich sehe aber noch heute mich in der Küche sitzen, ich habe den ersten Psyen angequatscht, damals so ein Aufklapp-Mini-Laptop. Und er sagt, ich brauche Alka-Seltzer, Kopfschmerztabletten und so. Und er lässt sich heute drauf ein und da bin ich sehr dankbar für. Aber hättest du aus eurer Podcast-Erfahrung, aus dem Chefgespräch, Beispiele, wo du sagst, guck mal, das kann auch anders gehen? Oder Sachen, die dich sehr beeindruckt haben, wo du sagst, die haben einen anderen Ansatz, die gehen damit anders um, die experimentieren damit?
Gar nicht unbedingt. Also wir sprechen da in dem Podcast ja mit Chefs und Chefinnen. Mhm. Und dann ist es immer so ein bisschen so eine Vertrauenssache, ob das immer alles wirklich so toll läuft.
Aber das kontrolliert, ihr seid doch Journalistinnen, ihr recherchiert doch bestimmt nach.
Konfrontieren sie natürlich knallhart damit. Aber das hat jetzt gar nicht so sehr mit der Unternehmenskultur zu tun. Aber ich habe einmal einen Podcast gehabt mit Joyce Giesing, die Chefin von Severin, das ist so ein Haushaltsgerätehersteller. Die erzählte so ein bisschen, wie sie quasi Management sozialisiert wurde. Und die war auch Führungskraft bei ThyssenKrupp und der Heinrich Hiesinger, den ich tatsächlich auch für, obwohl er jetzt nicht irgendwie der Jüngste und Hipste ist, aber für einen wirklich ganz modernen Manager halte, sehr respektvoll, der ja auch beispielsweise den enorm anstrengenden Kulturwandel bei ThyssenKrupp vorangetrieben hat, so lange, bis der Aufsichtsrat meinte, die Rendite stimmt jetzt nicht mehr ganz, würde ich jetzt mal so kurz zusammenfassen. Und die erzählte dann beispielsweise die Anekdote, das war eben noch lange vor Corona und sie hatte irgendwie einen Hund dabei, weil der irgendwie verletzt war und das war eben noch nicht normal, dass man überall Hunde mit ins Büro nahm. Und dann lief der Hund da irgendwie rum und in dem Moment kommt der Vorstandsvorsitzende da über den Flur und sie dachte irgendwie, ach du grüne Neune, jetzt ist irgendwie mein Hund so. Und stellte sich raus, dass Hiesinger eben selbst auch einen Hund hatte und dann eben ins Gespräch mit ihr darüber gekommen ist. Und sie hat dann erzählt, und 2 Tage später hat er mir eine Empfehlung für einen guten Tierarzt in Essen geschickt. Und warum erzähle ich das jetzt? Weil es, glaube ich, jetzt völlig unabhängig von welcher Management-Trend ist gerade en vogue oder was für ein New Work-Projekt nehmen wir uns vor. Ich glaube, dass es manchmal diese ganz einfachen Dinge sind, die, es ist jetzt vielleicht ein bisschen überpsychologisiert, aber Heinrich Hiesinger ist halt irgendwie auf dem Bauernhof groß geworden, in der Familie hat es gelernt anzupacken und sich nicht selbst zu wichtig zu nehmen. Ja. Und ich glaube, wenn man auch vom Typus einfach mehr Menschen dieses Stils an entscheidenden Stellen sieht, dann kommen so viele Dinge, die man jetzt New Work nennen kann oder auch einfach guter Umgang miteinander, werden dann, gerade wenn es an der Spitze gelebt wird, als Vorbild gelebt wird, werden dann Teil einer Unternehmenskultur.
Oder Normal Work einfach.
Oder Normal Work.
Weil es ein Standard wird.
Genau.
Das ist ein sehr schöner Gedanke. Ich merke gerade, ich könnte es noch 3 Stunden mit dir fortsetzen, dass wir hier sitzen. Ich sehe es jetzt gerade nur an der Sonne, von der du beschrieben hast, dass sie irgendwann rumwandert, dass wir gut über eine Stunde schon sind. Ich Mich würde, also einmal nochmal, bevor du gleich eine Abschlussfrage bekommst, die, die an die Eingangsfrage anschließt, mich interessieren, hast du dann selber Zeit, neben den Recherchen, neben dem vielen Lesen, dich noch links und rechts zu inspirieren oder holst du dir das aus deiner alten Passion zum Thema Literatur oder Geschichte? Wo kommt bei dir noch andere Inspiration her? Vielleicht Blicke von links und rechts mit Themen, die nichts mit der Arbeit zu tun haben.
Ich glaube, am allerliebsten aus dem Gespräch mit Freunden. Ich bin damals nach München gezogen für den Job bei der Süddeutschen Zeitung. Und wenn man so nach dem Studium in eine neue Stadt zieht, dann ist es ja immer erstmal irgendwie schwierig, anders als eben im Studium, wo alle neu sind, Leute kennenzulernen. Und deswegen habe ich die ersten 2 Jahre komplett mit Journalisten in meiner Freizeit zugebracht und war da ziemlich genervt davon. Und habe dann irgendwann über 3 Ecken meiner Mitbewohnerin, Freundin, Freund, mir einen Freundeskreis erschlossen, in dem kein einziger Journalist, keine einzige Journalistin war. Da waren Psychologen drin, Informatiker, Elektroingenieure, Architekten. Und mit denen damals abends in der Kneipe zu hocken, heute die ab und an Wochenende zu besuchen oder eben in Düsseldorf einen nicht-journalistischen Freundeskreis zu pflegen, das finde ich eigentlich immer am spannendsten, weil die Geschichten zu erzählen haben, die ich in meinem Arbeitsalltag nicht immer erlebe und die ich vermutlich auch mir in Büchern nicht ganz so schnell erschließen kann.
Echte Geschichten von echten Menschen.
Ja.
Wo möchtest du noch hin?
Auch auf diese Frage war ich ja vorbereitet.
Nicht alle hören bis zum Ende durch. Die sind dann über die Frage überrascht.
Ich habe bis zum Ende gehört. Und deswegen antworte ich nach Georgien, weil ich nämlich im Mai, darauf freue ich mich sehr, eine 2-wöchige Reise durch Georgien mache.
Das ist eine sehr schöne Antwort. Muss mir noch in einem Satz sagen, warum Georgien und warum du dich besonders darauf freust. Sorry, bin ich so neugierig.
Tatsächlich, dann kommt jetzt auch noch eine etwas kuriose Anekdote oder Tradition, Spleen vielleicht. Ich habe einen sehr guten Freund, der in Görlitz wohnt. Von daher haben wir auch perfekt jetzt den Bogen geschlagen zum Anfang. Und mit dem treffe ich mich einmal im Jahr, mal für ein verlängertes Wochenende, mal für eine Woche in einer Stadt mit B. Und das hat sich irgendwie relativ automatisch, weil wir uns einmal in Budapest und einmal in Brüssel getroffen haben, haben wir da eine Tradition draus gemacht. Und wir sitzen in jedem Urlaub zusammen und schauen so auf die Landkarte, wo es denn noch so Bs gibt. Und er hat gesagt, also er weiß nicht, wie lange das dann noch gut geht rund um Russland. Er möchte jetzt um Georgien, steht schon ganz, ganz lange auf seiner Reiseliste. Und deswegen fliegen wir nach Batumi und reisen okay, von dort weiter. Und tatsächlich, genau, es ist eine Region, die ich überhaupt nicht kenne, von der ich unheimlich tolle Sachen gehört habe. Und so traurig das ist, wir haben uns halt auch gesagt, wer weiß, ob das in 5 Jahren noch möglich ist. Deswegen
Batumi,
so schnell wie möglich.
Danke, dass du dabei warst.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
Danke, liebe Varinia, lieber Christoph, für diese Folge. Varinia, ich habe es ja schon auf LinkedIn geschrieben, dass mir das richtig gut gefällt, was du sagst, wie du es sagst. Und diese Folge werde ich ganz sicher ein zweites Mal hören. Mir haben viele, viele Stellen besonders gut gefallen. Natürlich diese mutige Diskussion über die Frage, wie wichtig ist es jetzt, dass Menschen von zu Hause aus arbeiten und vielleicht auch mal danach zu fragen, warum ist es denen so wichtig, von zu Hause aus zu arbeiten. Ich habe ja auch an anderer Stelle immer schon wieder gesagt, ich finde es ein bisschen eine Bubble-Diskussion ist, New Work so sehr auf dieses eine Thema zu reduzieren, weil Christoph und ich ja wirklich glauben, dass New Work größer gedacht werden muss, als nur in der Frage, arbeiten wir von zu Hause oder aus dem Büro. Dann hat mich persönlich die kurze Geschichte über Heinrich Hiesinger, den ehemaligen CEO von ThyssenKrupp, sehr bewegt, weil ich ihn genauso kennengelernt habe, wie Varinia es beschrieben hat. Ich kann mich noch genau erinnern, als Alexander Wilke, der damalige Kommunikationschef mich von meinem Anmeldeprozess bei ThyssenKrupp im Headquarter abgeholt hat und dann sehr schnell Herr Hiesinger dazu kam und die beiden mich erstmal durchs Gebäude führten, also der CEO und der Unternehmenssprecher. Ich war dort eingeladen zum Workshop und hatte nach wirklich 5 Minuten das Gefühl, zur Familie zu gehören. Und die Art und Weise, wie dieser Mensch führt, aus dem Herzen, mit viel Verstand, das war für mich auch ein Beispiel für einen wirklich modernen Leader, auch wenn er einer Generation angehört, der man das eigentlich so nicht zutraut. Also eine absolut tolle Folge, die ich sehr genossen habe und ganz sicher wiederhöre. Auf ein letztes nochmal ganz kurz zu der Podcast-Familie. Ich hatte das beim letzten Mal ja berichtet, dass wir einen neuen Podcast gestartet haben, mein Sohn Oskar und ich zusammen. An der Stelle ganz, ganz herzlichen Dank. Viele von euch sind der Empfehlung gefolgt. Ich bin überglücklich für die vielen tollen Reaktionen. Für die, die es bis hierhin geschafft haben und noch nicht reingehört haben, gebt uns mal eine Chance. Wir freuen uns über euer Feedback. Der Podcast dreht sich um das Thema Generation. Er heißt Zoomer meets Boomer. Und wir sind wahnsinnig froh, dass wir ein zweites Format haben. Ich bin gespannt, ob Christoph irgendwann auch noch ein zweites nachlädt. Er hatte schon einige Ideen dazu. Also bleibt gespannt. Das Thema Podcast wird uns und hoffentlich euch weiter beschäftigen. Kommt gut durch die Woche.